Ja, es ist schön, wieder hier zu sein, jetzt nach Krankheit, aber auch nach dem Gemeindefest, den wir letzte Woche feiern konnten und durften. Und an dieser Stelle auch vielen Dank für die Gebete, denn es war eine anstrengende Zeit. Also es war wirklich, also es hat manchmal meine wundervollen braunen Haare gekostet. Ja. Also die wurden alle, also in dieser Zeit habe ich gemerkt, dass ich mehr graue Haare bekommen habe als sonst. Das Sommerfest war ein Erfolg. Der Herr hat uns da wirklich geführt, der hat uns geleitet, er hat uns beschenkt. Das ist auch nicht alltäglich. Ja. Also wir durften Gottes Gnade da wirklich erfahren. Wir hatten keinen Prediger bis zur letzten Woche. Wir hatten kein Musikteam bis einen Tag davor. Ja, und der Herr hat es wunderbar gefügt, dass alles gut verlaufen ist, dass wir versorgt waren, dass wir fast 100 Menschen begrüßen durften in unserem Kreis, dass wir viele, viele neue Gesichter kennengelernt haben, dass wir mit Missionswerken Kontakt hergestellt haben, mit anderen Denominationen und vielen, vielen Freunden. Aber das Sommerfest war auch mit ausschlaggebend, warum ich diese Predigt heute halten will. Ja, also ich habe mir lange überlegt, worüber rede ich heute, was hat mir der Herr aufs Herz gelegt. Und das Sommerfest mit all den Begegnungen, mit all den vielen Menschen, mit all den vielen Glaubensrichtungen hat mich nochmal ermutigt, heute darüber zu reden. Aber lasst uns zu Beginn, bevor wir jetzt in die Predigt einsteigen, nochmal gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, hab Dank für den heutigen Morgen. Hab Dank für all die Menschen, die heute herkommen, um nach dir zu suchen, Herr. Hab Dank für das Wort, das du uns geschenkt hast, das uns über Jahrtausende hinweg begleitet hat, Herr, und immer noch da ist, auf das wir aufbauen können, auf das wir die Wahrheit kennenlernen können, Herr. Denn du weißt, die Wahrheit ist nicht überall und oft verschwommen. Und so bitte ich dich jetzt auch für den heutigen Gottesdienst, dass du mir die rechten Worte schenkst, dass du uns die Herzen öffnest, aber auch den Verstand öffnest und die Ohren öffnest, sodass wir noch einmal verstehen, wer du bist und was du bist, Herr. Hab Dank. Amen. Ja, wenn ihr eure Bibel da habt, dann dürft ihr sie auch gerne aufschlagen. Wir fangen nämlich auch an, aus dem ersten Kolosserbrief zu lesen, und zwar ab Vers 15. Und da müssen wir zuerst bedenken, dass Paulus diesen Brief vor etwa 2000 Jahren geschrieben hat. Und er ist immer noch relevant und wichtig für unser heutiges Leben. Ihr wisst selbst, die Kultur, in der wir uns befinden, die arbeitet pausenlos daran, wirklich unermüdlich daran, das Bild von Jesus zu verzerren. Deshalb ist es für uns als Gemeinschaft, als Kirche auch unerlässlich, fest in der Wahrheit über Jesus zu bleiben und auch darin verwurzelt zu sein. Und eins will ich vor der Predigt noch kurz klarstellen. Jesus ist nicht der, für den wir ihn halten. Jesus ist der, der er sagt, dass er ist. Und die wichtigste Frage für uns heute, die jeder von uns beantworten muss, lautet: Wer ist Jesus und was bedeutet das für mich und mein Leben? Ich bete, dass dann am Ende der heutigen Predigt jeder diese Frage ein für alle Mal für sein Leben beantworten kann. Und wenn er es weiß oder vielleicht auch wusste, dass er nochmal daran erinnert wird. Denn ich werde heute nichts sagen, was ihr noch nicht gehört habt. Also, wenn ihr eure Bibel zur Hand habt, beginnen wir Kolosser 1 mit Vers 15. Und wiederum schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Geist Gottes, er. Und da machen wir schon unseren ersten Stopp. Wer ist mit er gemeint? Wen meint Paulus damit? Nun, dafür gehen wir jetzt zwei Verse zurück und lesen Verse 13 und 14 noch einmal. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Hier spricht Paulus vom Sohn Gottes, von Jesus. Also mit er ist Jesus gemeint. Und Verse 15 bis 20 noch einmal. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und diese Verse sind so wichtig für uns. Was wir sehen ist, dass Paulus hier in diesem kurzen Versabschnitt 6 Wahrheiten über Jesus darlegt. 6 Wahrheiten in 6 Versen, die uns offenbaren, wer Jesus ist und was er auch tut. Und hier ist die erste Wahrheit, die Paulus darlegt. Jesus ist Gott. Auf dem Sommerfest gab es viele Menschen, die ins Gespräch gekommen sind. Und da ich dann am Grilldienst war, konnte ich halt natürlich nicht so viele Gespräche führen, wie ich es gerne hätte. Jedoch entstanden auch Gespräche beim Grillen. Und da durfte ich verschiedenste Ansichten über Jesus miterleben. Und die traurige Wahrheit ist, nur die wenigsten wissen, was damit gemeint ist, dass Jesus Gott ist. Wo ich mir denke, es kommen Menschen auf mich zu, die 40, 50 Jahre lang im Glauben sind und verstehen nicht, was es bedeutet, dass Jesus Gott ist. Das ist grundlegend. Wir müssen verstehen, dass Jesus Gott ist. Und da beachten wir den Vers 15 dabei. Und ganz am Anfang sagt er, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. In Johannes 4 betont Jesus, dass Gott der Vater Geist ist. Das heißt, man kann ihn mit bloßen Augen nicht sehen. Er ist Geist und wenn man ihn verehren will, muss das im Geist und in der Wahrheit geschehen. Aber jetzt kommt's. In seinem Brief an die Kolosser stellt Paulus klar, dass das sichtbare Ebenbild Gottes, das sichtbare Ebenbild des unsichtbaren Gottes Jesus ist. Er ist praktisch die lebendige Visitenkarte Gottes. Und mit unsichtbar ist nicht nur gemeint, dass wir ihn nicht sehen können. Es bedeutet auch, dass Gott unergründlich ist. Diese Aussage über Jesus ist also für die meisten ein totaler Gamechanger. Denn durch Jesus wird der ansonsten unergründliche Gott wieder sichtbar. Aber wie ist das möglich? Ganz einfach, weil Jesus selbst Gott ist. Er ist die zweite Person der Dreieinigkeit und das müssen wir uns immer wieder neu einprägen. Wir beten einen dreieinigen Gott an. Einen Gott in drei Personen, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und dieser Jesus, der Sohn, hat sich quasi einen menschlichen Körper angezogen und ist unter uns gewandelt. Das ist ja auch das, was wir eigentlich an Weihnachten feiern, zumindest feiern sollten. Dass der Schöpfer sich nicht zu schade war, selbst ein Teil seiner Schöpfung zu werden. Er wurde Mensch, um Menschen zu retten. Und Jesus ist das exakte Spiegelbild des Vaters und repräsentiert ihn. Und das wollen wir jetzt nochmal ganz kurz auf dem Schirm haben, bis zum Ende der Predigt. Es ist extrem wichtig. Denn viele denken, er wäre so ähnlich wie der Vater. In Johannes 10, Vers 30 sagt Jesus sogar, er und der Vater seien eins. Das heißt, wenn wir wissen wollen, wie Gott denkt, wie er über die Menschen denkt oder wie er die Menschen behandelt, dann schauen wir auf Jesus. Denn er und der Vater sind eins. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, den Paulus uns in diesem Bibelabschnitt näher bringen will. Erstens, Jesus ist Gott. Denkt dabei an Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen, nur der eingeborene Sohn hat ihn uns offenbart. Und er erinnert euch an die Stelle in Johannes 14. Kennt die vielleicht jemand noch aus dem Kopf? Wird schwierig, ich lese sie vor. Die Jünger wenden sich an Jesus, machen Philippus zum Sprecher und fragen, zeig uns doch den Vater Jesus. Wisst ihr noch, was Jesus darauf geantwortet hat? Wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr auch den Vater gesehen. Der Verfasser des Hebräerbriefs bringt es da nochmal direkt auf den Punkt. Jesus ist das Spiegelbild des Vaters in jeder Hinsicht. Die erste Kernaussage, die Paulus hier also trifft, ist, Jesus kann Gott sichtbar machen, weil er selbst Gott ist. Er ist die sichtbare Darstellung des unsichtbaren Gottes. Und lasst uns jetzt nochmal, ich lese die vor, den Vers 15 aus der neuen Genfer Übersetzung. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas schuf. Und ist der Erste aller Schöpfung. Und das ist die zweite Wahrheit, die wir heute aus unserem Predigttext entnehmen können. Aber auch verstehen müssen. Jesus ist der Größte, der Höchste und der Unübertroffene. Nichts in der ganzen Schöpfung kommt ihm gleich oder steht über ihm. In allem ist er der Maßstab. Denkt mal an eure Lieblingspizza. Warum ist eure Lieblingspizza die beste Pizza, die ihr kennt? Naja, weil sie alles drauf hat, was ihr liebt. Und noch mehr. Und genau das will uns Paulus hier klar machen. Jesus ist Gott und er ist der Boss in Rang und Autorität. Er ist der Erstgeborene der Schöpfung. Und dieser Ausdruck taucht nicht nur einmal in der Bibel auf oder zum ersten Mal in der Bibel auf. Und es geht dort immer um Vorrang, nicht um Geburtsreihenfolge. Denkt an den Auszug aus Ägypten. Gott sagt zu Mose, er soll dem Pharao ausrichten, dass Israel sein Erstgeborener sei. Israel ist natürlich aber keine Person, sondern ein Volk. Es ist nicht das erste Volk und es wurde auch nicht geboren. Es geht Gott nicht ums Datum, es geht um den Stellenwert. Er meint, Israel ist mein auserwähltes Volk und es steht an allererster Stelle. Ähnliches lesen wir im Psalm 89. Dort sagt Gott, ich mache ihn, den Messias, zum Erstgeborenen, zum Höchsten der Könige. In der Geschichte Israels gab es viele Könige. Wir denken dabei an David, an Saul, an Salomo. Aber hier geht es prophetisch um Jesus, den Messias. Er steht an erster Stelle. Er ist der Erstgeborene. Um es klarer zu sagen, was Paulus uns hier mitteilen will, noch einmal. Erstens, Jesus ist Gott. Zweitens, er ist das Nonplusultra, der Unübertroffene in jedem Bereich. Aber warum ist Jesus sozusagen der Spitzenreiter? Vers 16 gibt uns hier die Antwort drauf. Und hört mal genau hin. Durch ihn hat Gott alles erschaffen. Und da müssen wir mal eine ganz kurze Denkpause machen. Vielleicht nehmt ihr euch jetzt die Zeit und zählt doch mal, wie oft das Wort alles in diesen paar Versen vorkommt. Paulus will uns damit klar machen, dass Jesus wirklich über allem steht. Es gibt nichts, aber auch rein gar nichts, was außerhalb seiner Kontrolle und seiner Oberheit ist. Alles bedeutet wirklich alles. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen worden. Und jetzt kommen wir zu der dritten Wahrheit, die uns heute auf der Seele brennen sollte. Jesus ist nicht nur der Höchste, er ist auch der Schöpfer. Lasst uns mal gemeinsam den ersten Satz in der Bibel noch einmal in Erinnerung rufen. 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und stellen wir das neben Kolosser 1, Vers 16. Was sich hier offenbart, ist nichts Geringeres als die Tatsache, dass Jesus der Handelnde in der Schöpfung ist, die zweite Person der Dreieinigkeit. Als Gott sagte, es werde Licht und es wurde plötzlich hell, da war Jesus der Drahtzieher. Als Gott die Sterne wie Diamanten in den Himmel setzte und jedem Einzelnen seinen Namen gab, durch wen geschah das? Genau, durch Jesus. Als die Berge und die Ozeane ihren Platz bekamen und das Firmament sich spannte, durch wen geschah das? Jesus. Er ist ewiglich eins mit dem Vater und unübertroffen in seiner Erhabenheit. Und das ist Jesus in seiner vollsten Pracht. Johannes 1, Vers 3 bringt es das uns noch ein bisschen näher. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Und da müssen wir ganz gut zuhören. Die gesamte Schöpfung steht im Dienste ihres Schöpfers. Jesus sprach und es ward. Paulus möchte, dass wir das volle Ausmaß der Macht, dieser Würde, dieser Überlegenheit und der grandiosen Größe Jesu erfassen. Er sagt, durch ihn wurde alles erschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare. Ob wir es nun sehen können oder nicht, das spielt absolut keine Rolle. Er meint auch die geistliche Ebene, also Throne, Herrschaften, Mächte und Gewalten. Und diese Titel sind keine leeren Phrasen. Sie beziehen sich auf die geistliche Welt, eine Hierarchie von Engeln und Dämonen. Aber warum erwähnt das Paulus hier überhaupt? Aus zwei Gründen. Er will uns die Augen für die Realität der geistlichen Welt um uns herum öffnen. Eine Welt voller schlimmer Dinge, voller Dämonen und Engel, die weit über unsere natürlichen Sinne hinausgeht. Und er will, dass wir uns im Klaren sind. Über all dem steht Jesus. Und das war der erste Grund. Und der zweite, das ist mir jetzt auch aufgefallen, er nimmt zu dieser Zeit gezielt eine falsche Lehre ins Visier, die sich in der Christengemeinde von Kolossea schon damals breit gemacht hatte. Kennt hier jemand die Eigenheit der Vorstellung, Engel seien Mittler zwischen Gott und Mensch? Und dass wir eigentlich Engel anbeten sollten? Paulus nimmt hier den Wind aus den Segeln und sagt, Moment mal, Leute, ihr liegt da komplett falsch. Engel sind nicht die Autobahn zu Gott. Er fügt hinzu, wenn ihr Engel anbetet, dann macht ihr Jesus klein, der doch über allem steht. Jesus ist der Einzige, der wirklich zwischen Gott und Mensch vermitteln kann. Wie oft habt ihr selbst in Gesprächen mitverfolgt, dass das Bild von Jesus so verzerrt ist, dass gewisse Dinge gar nicht mehr zustande kommen? In den Predigten wird Jesus nicht erwähnt. Der Heilige Geist spielt im Vordergrund. Ja, und wenn Jesus erwähnt wird, dann als Prophet, nicht als Gott. Also noch einmal zur Klarstellung. Die gesamte Schöpfung inklusive der geistlichen Welt untersteht der Überlegenheit und Autorität Jesu Christi. Er ist der Schöpfer, er ist die Quelle, er ist das A und das O. Aber lasst uns jetzt weiter im Text machen. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Und Vers 17 besagt, er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Ein Gelehrter hat das mal so auf den Punkt gebracht. Jesus ist derjenige, der den Kosmos davor bewahrt, ein Chaos zu sein. Und das ist die vierte Wahrheit, die Paulus uns heute etwas näher bringen will. Dass Jesus das ganze Universum zusammenhält. Dieser Satz, er hält die ganze Schöpfung zusammen, das spricht mir manchmal aus der Seele. Wenn ich das lese, dann springt so richtig meine Fantasie an. Wenn Jesus aus dem Spiel wäre, würde doch alles in sich zusammenfallen. Alles Leben, die gesamte Materie würde augenblicklich aufhören zu existieren. Machen wir mal einen kleinen Abschnitt in die Wissenschaft. Noch vor meinem Glauben habe ich mich ja viel mit der Wissenschaft beschäftigt. Und die Wissenschaft ist mittlerweile so weit, dass sie weiß, alles besteht aus Atomen. Es gibt nichts, wo die Atome nicht sind. Und das haben wir auch schon in der Schule gelernt. Diese Atome haben einen Kern, in den Protonen und Neutronen stecken. Und um diesen Kern herum schwirren dann einige Elektronen. Aber warum tun sie das? Die Wissenschaft zuckt dann nur mit den Schultern und sagt, es muss da irgendeine Form von Energie geben, die alles verursacht. Wir dachten immer, Atome seien die kleinsten Bausteine, die wir finden können. Aber jetzt wissen wir, dass es sogar noch kleinere, subatomare Teile gibt. Tut euch da schon ein bisschen der Kopf weh? Na dann wartet ab. Eine der neueren Theorien, die von den Physikern hervorgebracht wird, ist die sogenannte Stringtheorie. Hier die ganz vereinfachte Version, weil ich selbst oftmals die ganz einfachste Version brauche, um zu verstehen. Die Stringtheorie besagt, dass der kleinste Teil von allem aus vibrierenden Energiebündeln besteht. Würde man diese Energiebündel sichtbar machen können, würden sie wie vibrierende Saiten aussehen. Je nach Materie schwingen die Saiten dann unterschiedlich schnell und auch in unterschiedlichsten Formen. Und jetzt kommt's. Die Wissenschaft hat keine Ahnung, warum diese Energiebündel überhaupt vibrieren oder warum sie nicht langsamer werden. Man weiß es einfach nicht. Ich bin wirklich kein Wissenschaftler und ich will auch nicht so tun, als ob ich ein Wissenschaftler bin. Und ganz ehrlich, ich habe diese Theorie wahrscheinlich ganz stark vereinfacht. Aber da, wo uns die Wissenschaft im Stich lässt, was treibt diese Energiebündel an, warum bewegen sie sich, warum werden sie nicht langsamer, da hätte ich eine Idee. Psalm 33, Verse 6 und 9 sagen, durch das Wort des Herrn entstand der Himmel und die Sterne wurden durch seinen Befehl erschaffen. Denn er sprach und es geschah. Er befahl und die Erde wurde erschaffen. Und in Hebräer 1, Vers 3 heißt es, er hält das Universum durch die Macht seines Wortes zusammen. Ich sage jetzt dazu, Jesus hält das ganze Universum durch die Macht seines Wortes zusammen. Und jetzt ein Gedanke zum Mitnehmen. Wenn Jesus das Universum auf einer subatomaren Ebene zusammenhält, dann gilt es auch für euch. Für euer Leben, für euer Geschäft, für unser Land, für den gesamten Globus. Er hat alles im Griff. Er weiß genau, was er tut. Seine Hände sind sicher und sein Wort ist unvergänglich. Für ihn ist nichts unmöglich. Er ist unsere Zuflucht, er ist unsere Stärke. Er ist der Fels in der Brandung. Selbst wenn die Erde ins Wanken gerät und die Berge ins Meer stürzen, haben wir absolut keinen Grund zur Panik. Warum? Weil der, der das ganze Universum fest im Griff hat, auch uns fest im Griff hat. Paulus vermittelt uns 5 Hauptpunkte. Erstens, Jesus ist Gott. Zweitens, er steht über allem. Drittens, er ist der Schöpfer. Viertens, er hält das ganze Universum zusammen. Und dann im Vers 18 lässt er uns wissen, Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Wenn wir diesen Abschnitt langsam ausklingen lassen, dann ist die 5. Wahrheit, die Paulus über Jesus ausspricht, ganz klar. Jesus hat das Sagen in seiner Kirche. Er nennt ihn das Haupt des Leibes der christlichen Gemeinde. Paulus nutzt im Neuen Testament verschiedenste Metaphern, um die Kirche zu beschreiben. Manchmal spricht er von der Kirche als Braut Christi oder Familie Gottes. Aber hier verwendet er das Bild eines Leibes, um zu verdeutlichen, wie die Kirche funktionieren sollte. Wie die Gläubigen, also wir, in diesem Leib verschiedenste Rollen spielen. Die Ekklesia, die Gemeinde, die Kirche, das sind wir. Gott ruft uns alle zusammen. Wir sind verschiedenste Teile desselben Leibes. Wir brauchen einander. Und wenn wir richtig aufeinander abgestimmt sind, fängt dieser Leib an zu wachsen. Die Kirche, dieses wunderbare Gebilde, hat aber nur ein Haupt. Und das ist Jesus Christus. Er ist der Lebensspender und derjenige, der alles zusammenhält. Noch mehr, der Ausdruck Haupt zeigt seine Position der Autorität an. Er hat das letzte Wort, wenn es um seine Kirche geht. Warum? Vers 18 macht das uns klar. Weil er der Anfang ist, der Erstgeborene von den Toten. Und da haben wir schon wieder das Wort, Erstgeborener. Und auch hier steht es für Rang und Autorität und nicht für einen zeitlichen Ablauf. In der Tat ist Jesus von den Toten auferstanden, aber zeitlich gesehen war er nicht der Erste. Im Alten Testament haben Elia und Elisa Menschen wieder zum Leben erweckt. Im Neuen Testament hat Jesus selbst mehrere Personen wiederbelebt. Und auch der Apostel Paulus hat das gemacht. Aber hier geht es nicht um die Chronologie. Das Besondere ist, alle, die wieder zum Leben kamen, sind später erneut gestorben. Jesus wird aber nie wieder sterben. Er lebt für immer. Und in der Offenbarung 1, Vers 17 sagt er, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Und das finde ich so großartig. Ich war tot, jetzt lebe ich für immer. Ich halte die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Und in Vers 2, Verse 1 bis 3, wahrscheinlich habt ihr das auch schon mal gehört. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Das war die Realität der Menschheit. Tod in Sünden und Verfehlungen. Wir waren auf dem Holzweg, gesteuert vom Teufel, dem Geist, der in denen wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir waren Kinder des Zorns in ständiger Rebellion gegen Gott, sagt die Bibel. Und dann die Verse 4 und 5. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Und liebe Gemeinde, die Wahrheit, die ist ganz simpel. Es gibt nur zwei Sorten Menschen. Die in Jesus oder die in Adam. In Jesus werden alle lebendig. Und in Adam sterben alle. Sie sind entweder geistlich tot oder geistlich lebendig. Und geistlich tot zu sein bedeutet nicht aufhören zu existieren. Es bedeutet, von Gott getrennt zu sein. Die Bibel stellt fest, die ganze Welt ist vor Gott schuldig. Liebe Geschwister, die Welt braucht einen Retter. Es gibt nur einen Weg zu Gott und das ist Jesus Christus. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Jesus holt Menschen, die in Verfehlungen und Sünden tot sind, ins Leben wieder zurück. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Und Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Amen. Lasst uns noch kurz zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir haben gesehen, was für ein wundervoller Gott du doch bist. Aber wir sehen auch, wie dein Bild verzerrt wird und verzerrt ist. Herr, wir sehen oftmals, dass du nicht den richtigen Stellenwert hast. Nicht in der Gemeinde, nicht im Leben, überall was anderes, nur nicht du, Herr. Aber so bitte ich dich, dass du uns immer wieder in Erinnerung rufst, wer du tatsächlich bist. Was du tatsächlich machen kannst, Herr. Herr, du bist so großartig, dass wir unser Leben dir komplett hingeben wollen. Wir wollen dir folgen. Wir wollen dir die Führung überlassen. Wir wollen nichts alleine entscheiden, sondern auf dich hören, auf dein Wort hören, Herr. Hab Dank für all das, was wir jetzt heute lernen durften, was wir auch wieder mitnehmen können in die neue Woche, Herr. Und hilf uns dabei, mutig zu sein und dich zu bekennen, dich bei unseren Freunden, unseren Nachbarn, bei Fremden, aber auch in der Familie immer wieder zu bekennen. Denn du bist unser Gott, Herr. Hab Dank dafür. Amen.